Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland und Frankreich wollen politisch noch stärker an einem Strang ziehen, um die Krise in Europa zu überwinden. Beide Länder hätten eine besondere Verantwortung, erklärten Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande. Sie kamen heute bei einem Festakt im baden-württembergischen Ludwigsburg zusammen. Anlass ist der 50. Jahrestag der Rede des früheren französischen Staatspräsidenten de Gaulle an die deutsche Jugend.
Treffen auf historischem Boden, Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande im Ludwigsburger Schloss. Hier forderte damals der französische Präsident de Gaulle tausende deutsche Jugendliche auf, Europa mitzugestalten. 17 Jahre nach Kriegsende war das, doch viele Narben noch nicht verheilt. De Gaulle, selbst Kämpfer gegen Nazi-Deutschland, fand versöhnliche Worte auf Deutsch.
Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, Kinder eines großen Volkes. Jawohl, eines großen Volkes.
Die Rede, ein wichtiger Schritt zur Aussöhnung. Heute dagegen scheint die Verbindung selbstverständlich, fast nüchtern. Doch beim Festakt vor 650 geladenen Gästen betonen Merkel und Hollande, auch aktuelle Probleme, Eurokrise, Jugendarbeitslosigkeit, wollen sie gemeinsam bekämpfen.
Wir wollen, dass die Zukunft in Europa eine Chance hat, dass gerade die jungen Leute eine Chance haben. Und deshalb werden wir genau daran arbeiten, Deutschland und Frankreich gemeinsam mit allen anderen europäischen Mitgliedstaaten.
Auf die Krise in Europa kann es nur eine Antwort geben, und das ist Europa selbst. Beide wollen eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Eurogruppe, und als Geste wagt nach Merkel auch der Franzose einige Sätze in der Sprache des Nachbarn.
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
Freundschaft und Einigkeit, die demonstrieren Merkel und Hollande. Vor allem die Jugend müsse Europa formen, fordern sie, so wie ihr Vorgänger de Gaulle, genau hier vor 50 Jahren.
Einen Rückblick auf die vielen Stationen der deutsch-französischen Partnerschaft finden Sie in einem Dossier auf tagesschau.de. Eine zunächst friedliche Demonstration in der libyschen Hafenstadt Benghazi mündete in der Nacht in Ausschreitungen. Hunderte Bürger stürmten Stützpunkte radikaler Milizen und vertrieben die Extremisten. Die Gewalt richtete sich auch gegen das Hauptquartier der Ansar al-Sharia-Miliz. Sie wird für die Ermordung des US-Botschafters und drei seiner Mitarbeiter verantwortlich gemacht. Bei den Ausschreitungen wurden mindestens 4 Menschen getötet.
Der Zorn hatte sich schon seit langem aufgestaut. Der Zorn über die Willkür der Milizen im neuen Libyen. Hunderte Demonstranten stürmten in der vergangenen Nacht die befestigten Lager von 3 schwer bewaffneten Gruppen und steckten Fahrzeuge und Gebäude in Brand. Das Blut der Märtyrer wird nicht umsonst vergossen sein, riefen Demonstranten, als sie die Kaserne einer den militanten Salafisten nahestehenden Miliz plünderten. Diese Miliz wird für den Tod der Amerikaner vor 1,5 Wochen verantwortlich gemacht. Wir haben Gaddafi gestürzt, stattdessen kamen tausende Milizen, die uns tyrannisieren, schreit dieser Mann. Eine der angegriffenen Milizen ist allerdings dem Innenministerium unterstellt, gehört also zu den offiziellen Sicherheitskräften des Landes. Die Menschen fühlen sich offensichtlich auch von ihnen drangsaliert und belästigt. Etliche dieser Milizen gelten als besser bewaffnet als die Staatspolizei. Bei den Krawallen hat es Tote und Verletzte gegeben, die in das Krankenhaus von Benghazi eingeliefert wurden. Inzwischen vermutet ein Arzt sogar, dass Angehörige von Sicherheitskräften regelrecht hingerichtet worden sind. Die Lage in Benghazi ist so unübersichtlich, wie sie es nur sein kann. Die Demonstranten greifen alles an, egal ob Staatsmiliz oder radikal-islamische. Fest steht nur, die Demonstranten sind selber militant, weil frustriert, und fest steht, der Staat ist hilflos.
Die oppositionelle Freie Syrische Armee hat ihre Militärführung von der Türkei nach Syrien verlegt. Das verkündete ein Rebellenkommandeur in einer im Internet veröffentlichten Videobotschaft. Die Verlegung diene der Vereinigung aller Rebellengruppen. Auch heute starben wieder Menschen bei Kämpfen zwischen Aufständischen und Regierungstruppen. Heftige Gefechte wurden aus Aleppo und aus dem Grenzgebiet zu Jordanien gemeldet.
In Deutschland haben erneut Muslime friedlich gegen den in den USA produzierten islamfeindlichen Mohammed-Film protestiert. In Dortmund zogen etwa 1500 Menschen durch die Innenstadt. Männer und Frauen liefen in jeweils eigenen Gruppen. Auf Plakaten stellten sie sich gegen Gewalt und riefen zur Toleranz zwischen den Religionen auf. Mit Flugblättern forderten Teilnehmer der Demonstration ein Gesetz, das das Verspotten von heiligen Symbolen aller Religionen verbietet.
Begleitet vom Boykottaufruf oppositioneller Parteien wird im autoritär regierten Weißrussland morgen ein neues Parlament gewählt. Die Staatsführung um Machthaber Lukaschenko hat zahlreichen Beobachtern und Journalisten die Einreise verweigert. Es wird erwartet, dass nach 2004 und 2008 auch dieses Mal alle Sitze im Parlament an regimetreue Kandidaten gehen. Lukaschenko führt die frühere Sowjetrepublik seit 1994.
Morgen sollen die Weißrussen ein neues Parlament wählen, doch von Wahlkampf war die ganze Woche nichts zu spüren. Es gibt auch keinen Wahlkampf und es gibt wohl auch keine wirkliche Wahl. Seitdem Präsident Lukaschenko das Land regiert, hat die OSZE noch keine Abstimmung als fair oder frei anerkannt. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Oppositionelle festgenommen, Journalisten massiv behindert. Wie bei diesem nicht angemeldeten Protest, Zivilpolizei verhaftete Teilnehmer und Journalisten. Ja, die haben uns gezielt geschlagen, sagt der Fotograf der Agentur AP. Sie haben mir die Kamera abgenommen und als ich fragen wollte, wer sie sind, hatte ich eine Faust im Gesicht, ohne Erklärung. Pressekonferenz der Opposition in einem Wohnhaus. Einen richtigen Saal vermietet ihnen niemand. Fast alle Oppositionspolitiker haben ihre Kandidatur zurückgezogen und rufen nun zum Boykott auf. Auch vom Westen erwarten sie nicht mehr viel. Man sollte sich die Reisen der internationalen Wahlbeobachter sparen. Die können genauso gut zu Hause bleiben und ihre Berichte vom letzten Mal kopieren. Europa muss viel härtere Bedingungen stellen. Die Wahl wird nichts am Machtgefüge ändern. Umso verwunderlicher, dass das Regime so hart gegen seine Gegner vorgeht. Doch Präsident Lukaschenko duldet keine Opposition. Und solange er die Unterstützung des mächtigen Nachbarn Russland hat, und die hat er, kann ihm auch Kritik aus dem Westen wenig anhaben.
Mitten in der Wirtschaftskrise feiert der Autobauer Opel sein 150-jähriges Bestehen. Einst größter deutscher Automobilhersteller kämpft das Unternehmen seit einigen Jahren ums Überleben. Hohe Verluste und ein schwacher europäischer Automarkt geben laut Experten derzeit wenig Anlass zu Optimismus. Der Opel-Vorstand hofft, mit neuen Modellen wieder konkurrenzfähiger zu werden.
Bratwurst vom Grill statt Autos vom Fließband. Das 150-jährige Firmenjubiläum feierte Opel im Stammwerk Rüsselsheim als Tag der offenen Tür. Die Bänder standen still. Produziert wird hier nur montags bis freitags. Seit Anfang September gibt es zusätzliche freie Tage. Kurzarbeit ist Opels Reaktion auf die Absatzflaute. Interimschef Thomas Sedran will mit einer Modelloffensive aus der Krise fahren.
Mit harter Arbeit und konsequenter Umsetzung unseres 10-Jahres-Plans Drive Opel 2022 werden wir wieder neue Höhen erklimmen.
Der Plan sieht in den nächsten 4 Jahren 23 neue Modelle vor. Den Anfang machten heute Mokka und Adam. Vor allem auf dem nach Firmengründer Adam Opel benannten Kleinstwagen ruhen die Hoffnungen auch des Betriebsratschefs.
Ehrlich gesagt, wir hätten uns eine bessere Zeit gewünscht, um diesen Geburtstag zu feiern. Denn Opel fährt gerade auf einer holprigen Strecke seiner Geschichte in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.
Nicht nur Opel steckt tief in der Absatzkrise. Auch Fiat, Peugeot und Citroën müssen Überkapazitäten abbauen. Auf Europas Automarkt haben es derzeit vor allem Hersteller von Mittelklassewagen schwer. Dem Marktsegment, in dem Opel seine größten Erfolge hatte.
Das Votum des Bundesrates für eine Frauenquote in Aufsichtsräten großer Unternehmen heizt die Diskussion weiter an. Die Gruppe der Unionsfrauen im Parlament dringt auf eine freie Abstimmung über die Initiative im Bundestag. Ihre Vorsitzende Pawelski lehnt in dieser Frage einen Fraktionszwang ab. Sie setze auf das so wörtlich frauenpolitische Gewissen der Abgeordneten, sagte sie dem Magazin Focus.
In Münster wurde heute der Preis des Westfälischen Friedens an Altkanzler Helmut Schmidt vergeben. Der 93-Jährige erhielt die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Gewürdigt wurde damit sein Engagement für ein friedlich geeintes Europa. Vor 250 Gästen mahnte Schmidt, dass die EU durchaus auch an den Deutschen scheitern könne. Er teilt sich den Friedenspreis mit der Kinderhilfsorganisation Children for a Better World des Kabarettisten von Hirschhausen. In dem Verein dürfen Kinder und Jugendliche in Beiräten mitentscheiden, welche Projekte gefördert werden.
An den Plänen des Bundesumweltministeriums, die Atomfässer im maroden Salzbergwerk Asse zu bergen, gibt es neue Zweifel. Der Vorsitzende der Entsorgungskommission des Bundes, Seiler, sagte der Frankfurter Rundschau, die Rückholung entwickle sich immer mehr zu einer unmöglichen Mission. Er schlug vor, die Kammern abzudichten und die Hohlräume zu verfüllen. Atomkraftgegner fordern nach wie vor eine schnelle Bergung des Atommülls.
Die niederländische Königin Beatrix hat das Tedelijk Museum für moderne Kunst in Amsterdam heute wieder eröffnet. Fast 9 Jahre wurde um- und angebaut. Durch den Anbau, der jetzt schon den Spitznamen Badewanne hat, wird die Ausstellungsfläche fast verdoppelt. Auf 4 Etagen sind ab jetzt 2500 Objekte zu sehen, Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Designobjekte. Das Museum rechnet mit 500.000 Besuchern jährlich.
Hier die weiteren Ergebnisse. Wolfsburg, Greuther Fürth 1:1, Mainz-Augsburg 2:0, Düsseldorf-Freiburg 0:0. Bereits gestern unterlag Nürnberg Eintracht Frankfurt mit 1:2. Morgen spielt Leverkusen gegen Mönchengladbach, Bremen trifft auf den VfB Stuttgart und Hoffenheim empfängt Hannover 96. In der Tabelle sind die Bayern wieder vorne, punktgleich dahinter Frankfurt. Der Aufsteiger mit 4 Siegen in 4 Spielen, das gab's noch nie. Hannover kann morgen den Abstand verkürzen. Gladbach führt die untere Hälfte an, der HSV verlässt die Abstiegszone. Augsburg und Stuttgart teilen sich Platz 16. Ohne Punkte am Tabellenende Hoffenheim.
Mit 2 Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Ude das Oktoberfest eröffnet. Punkt 12 Uhr erfolgte der Fassanstich für das größte Volksfest der Welt. 170 Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte sind gut 2 Wochen lang geöffnet. Die Maß Bier kostet dieses Jahr bis zu 9,50 Euro. Im vergangenen Jahr besuchten etwa 7 Millionen Menschen die traditionelle Wiesen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. September.
Ein Tief über der Biskaya lenkt subtropische Warmluft heran, die morgen zumindest im Süden Deutschlands die Temperaturen über 20 Grad steigen lässt. Die neue Woche beginnt unter Tiefdruckeinfluss vielerorts unbeständig. In Küstennähe gibt's heute Nacht einzelne Schauer, an den Alpen etwas Regen, sonst meist klar oder nur locker bewölkt. Später wird es von Südwesten wolkiger. Morgen in der Westhälfte überwiegend bewölkt. Zunächst fällt dort nur vereinzelt, im Tagesverlauf dann häufiger Regen. Im übrigen Land mal Wolken, mal Sonne, die sich am Nachmittag auch im Süden öfter zeigt. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee auch frisch. Unter klarem Himmel heute Nacht kalte 0 Grad und örtlich Bodenfrost am Hochrhein bis 11 Grad. Dort morgen bis 26, im Sauerland nur 11 Grad. Am Montag verbreitet wechselhaft mit Regen, Schauern und einzelnen Gewittern, im Südosten teilweise freundlich und am Alpenrand bei Föhn bis 28 Grad warm. Dienstag und Mittwoch in der Nordwesthälfte weiterhin unbeständig, Richtung Südosten häufiger Sonne und wärmer.
Wir sind wieder für Sie da um 22.50 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen sind Land in Angst, wie sich junge Weißrussen gegen die Diktatur wehren und die Sorgen der Opelaner im Jubiläumsjahr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.